Herzlich willkommen zu unserem heutigen Broadcast, die sieben Fragen. Für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Hermann Wahler und ich habe heute die Ehre, bei Nina Zimmermann hier im Hubert Burda Media Konzern sein zu dürfen. Sie ist die Chefin unter anderem von Bunde Online. Liebe Nina, kannst du dich kurz selbst vorstellen, bitte?
Ja, sehr gerne. Bin hier jetzt bald knapp 3 Jahren bei Burda und verantworte unter anderem ist im Bereich Digital Publishing. Wir haben 4 verschiedene Plattformen hier, Brands You Love, was in dem Bereich Product Testing und Mikroinfluencer unterwegs ist, Track Delight, was gerade in den Shopping-Affiliate-Bereich unterwegs ist, Boutique, mehr eine E-Commerce-Schmuck-Plattform. Und das Größte und Schönste, das wir in Hause Burda auch haben, ist das Thema bunte.de, die wir auch erfolgreich betreiben.
Cool. Vielleicht willst du uns noch kurz vorher sagen, wo du herkommst, wo du vorher warst.
Ja, auch, gerne. Also, komme aus London, ja. Ein bisschen weiter weg als München, sagen wir mal so. Also keine Bayer in der klassischen Sicht. Bin aber schon einige Jahre hier und haben verschiedenen Stationen in Startups, aber auch in großen Unternehmen. Hat angefangen bei Ricardo.de, so ein Startup in Hamburg damals, die im Online-Auktionsbereich war. Und dann so ein Bertelsmann-Tochter, also ich sag mal Startup, Corporate, Startup. Und dann war ich auch bei T-Online 5 Jahre lang im Content-Bereich. Und bevor ich zu Burda gekommen bin, war ich 8 Jahre lang bei Expertier, so eine Karriereplattform im Jobbereich, die hier in München auch tätig ist.
Ja, Chapeau, ist ja wirklich ein sensationeller, einzigartiger Lebenslauf, eine steile Karriere gemacht. Okay. Und was ist so für dich ein Buch, das dich unwahrscheinlich inspiriert hat, wo du sagst, und was hast du da so rausgenommen? Also du hast sicherlich viele Bücher gelesen, aber so eins, wo du sagst, hey.
Wenn ich das sagen darf, vielleicht würde ich 3 nennen.
Gerne,
ja, weil ich finde schon, Bücher ist etwas, was durchaus eine inspiriert auf unterschiedlichen Lebensabschnitten. Ich weiß noch, als ich etwas in dieses Teenage-Alter da gab es viele Klassiker, die einen bewegt hat, wie Catcher in the Rye oder 100 Jahre der Einsamkeit, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Und Biografen, Biografien im Bereich so zum Beispiel von Gandhi, komme ich aus Indien. Und das sind so Dinge, die einen bewegt. Und in der modernen Welt, also gerade in unserer Welt, was extrem in den digitalen und technologischen Bereich unterwegs ist, muss ich sagen, die Bibel da ist dieses Disruptive Innovation von Christensen, was wirklich einer immer wieder zeigt, wie man sich weiter bewegen muss und weswegen Großkonzernen oft scheitern gegenüber den Kleinen, ein wahnsinnig inspirierendes Buch.
Was hast du so rausgezogen aus Großkonzernen? Deine gesagt, ist wahrscheinlich die Dynamik, die Schnelligkeit.
Die Schnelligkeit, aber auch in gewisser Art und Weise dieses Überheblichkeit, das oft kommt in großen Konzernen, die man sagt, ach, die Kleinen, das wird nichts, das ist qualitätsmäßig nicht so ganz das Ding und mein Produkt ist doch viel besser und es ist viel sophisticated, sage ich mal so, und unterschätzen oft, dass das good enough genug ist für den Kunden da draußen und weswegen die unterschätzt werden, was auch gut ist. Ich sag mal, wenn man ignoriert wird, oft in dem Bereich ist es gut. Und dann, die bewegen sich oft, dass sie immer besser werden über Zeit und dann schwupps, dann hat man plötzlich, ich sag mal, ein Toyota, der gegenüber einem Ford gewinnt, ist ein klassisches Beispiel. Oder wie gesagt, sind ständige Beispiele, gerade in der disruptiven Tech-Welt, wo gerade die Kleinen, sieht man im Fintech oder in anderen Bereichen, wo die um die Ecke kommen, etwas anderes schaffen. Und dieses Bewusstsein zu haben in unserer Welt, in unserer Arbeitswelt, ist unglaublich wichtig, dass man nie irgendwie sagt, hey, wir sind safe, es wird immer so laufen. Bewusstsein, dass da ganz, ganz andere Bewegungen auch im Markt sind, ja.
Das ist ja nicht sicher in der heutigen Arbeitswelt, wie du ja sagst. Was für einen Rat gibst du den jungen 18-Jährigen, du hast ja auch selbst Kinder, was für einen Rat gibst du einem 18-jährigen Jugendlichen oder Jugendlichen und sagst, auf was kommt es denn drauf an, so in der Zukunft?
Also definitiv Leidenschaft. Also man muss irgendwie das Leidenschaft finden. Es muss jetzt nicht das digitale Welt sein, wo ich sage und wo du auch großteils unterwegs bist. Einfach dieses Leidenschaft zu finden, ich glaube, ist wahnsinnig wichtig, auch beruflich. Durchhaltevermögen, also das Thema Resilience ist auch wahnsinnig wichtig und bereit sein, dass man sich gedanklich in offenen Skills wahrscheinlich über die Jahre ändern muss. Also es ist einfach so, dass nichts ist safe, was vielleicht in 10 Jahren gebraucht werden und so etwas. Da werden gewisse Berufen immer geben, ja? Aber wenn man anfängt in Geschäftswelt unterwegs zu sein, also die Dinge würde ich definitiv raten, die Leute zu finden und da hinterher zu bleiben.
Also wirklich so die Leidenschaft zu erspüren, ja, für das, für was man brennt, das eben auch zu leben,
ja,
und eben auch einen Beruf in die Richtung zu
ergreifen. Ja, weil es beschäftigt einen jahrelang. Also ich sage mal, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man morgens aufwacht und sagt, oh, wirklich, muss ich das heute machen? Mhm. Also dann stimmt irgendwas nicht. Muss man das finden, die Leidenschaft.
Mhm. Spannend, ja. Du hast ja unwahrscheinlich viel in deinem Leben erreicht. Gibt es da noch einen Traum, den du dir noch erfüllen möchtest? Und wieso hast du ihn dir bis heute noch nicht erfüllt?
Also das weiß ich nicht, ob ich. Man hat nicht immer das Gefühl, dass man am Ende ist und irgendwie alles erreicht hat. Das muss man durchaus sagen, dass man lernt nie aus. Und ich weiß gar nicht, wo das Ende ist. Und was ich noch vornehme, ist eher private Natur. Ich habe so viel von der Welt noch nicht gesehen. Also beruflich würden wir sagen, ob das immer weiter oder bleibt oder schlechter wird, ist halt so, wie es halt ist, kann ich nicht immer bestimmen. Aber private Dinge, die würde ich mir eher so mehr Zeit finden für die Familie, mehr Länder schauen, anderen Kulturen nochmal sehen, weil das ist so wenig, was ich von der Welt noch gesehen habe.
Ja, ich glaube, wir alle, ne?
Ja,
wir haben zu wenig von der Welt, von der schönen, breiten, großen, bunten Welt gesehen.
Ja.
Du bist der Führungspersönlichkeit, also ich würde dich nicht als Manager spüren, sondern als Führungspersönlichkeit. Du führst Menschen, wer Menschen führen möchte, muss sich selbst führen können. Gibt es eine Charaktereigenschaft an dir, wo du sagst, hey, die gefällt mir nicht oder die möchtest du ändern? Und wenn ja, welche?
Das ist immer so, ich finde solche Fragen auch immer cool, weil es ist auch, das sitzt man oft in einem Bewerbungsgespräch, ne? Dann sagt man, okay, was sind die Schwächen? Und dann weiß man gar nicht, was man teilweise sagen soll. Das weiß ich nicht, ob ich wirklich, ich bin zufrieden mit wem ich bin und ich denke, dass, das kommt mit seinen Ups und Downs und das Positive, Nicht-Positive und es ist immer im Auge des Betrachters, wo ich sage, vielleicht in der einen oder anderen Richtung empfindet man eine Persönlichkeit vielleicht zu direkt, zu offen, zu ehrlich, zu straightforward. Mhm. Aber ehrlich gesagt, da wusste ich nicht, man ist mittlerweile nicht mehr ganz 20. Man sagt, man ist ein bisschen zufrieden mit, wie man halt ist und weiß auch, wo die eigenen Austarierungen notwendig ist und damit muss man halt umgehen.
Okay, verstanden. Sehr weise. Jetzt lernst du ja durch das große Medienhaus Hubert Burda Media und durch deine Funktion bei bunde.de unwahrscheinlich viele Persönlichkeiten auch kennen etc. Gibt es denn eine Person, mit der du gerne zum Abendessen gehen würdest und was würdest du sie fragen? Was würde dich brennen an der Person?
Also hier bei der Firma oder in
generell? Nein, auf der ganzen Welt.
Also genau dieses Punkt, also diese Fähigkeit zu reflektieren und irgendwie die Zeit zu finden, über sich selbst nachzudenken, so das eine, ich würde mich wahnsinnig freuen, mal mit der Dalai Lama irgendwie mal Abendessen zu gehen und einfach über die Welt zu philosophieren. Also das würde ich ehrlich gesagt wesentlich spannender finden. Da gibt es so viele unterschiedliche Business-Persönlichkeiten, Politiker oder so, aber ein richtig weiser Mann, der irgendwie wahnsinnig viel Zeit verbringt, über das große Ganze nachzudenken. Ich glaube, da könnte man über spannende Themen reden.
Das finde ich sehr spannend. Wenn du hinkommst, nimm mich bitte mit.
Ja, unbedingt. Ich versuche mal da, so, ob wir da irgendwas hinbekommen.
Es ist ja nichts unmöglich. Ne?
Ja.
Du kommst ja auch, du hast, trägst ja in dir auch die indische Kultur. Ja. Kommst zwar aus London, also geboren, aufgewachsen.
Ja.
Und bist ja ein sehr, also in Indien ist man ja sehr nachdenklich, sehr weise etc. Gibt es denn einen Punkt, für den du dankbar bist in deinem Leben, so, wo du sagst, hey, dafür bin ich besonders dankbar?
Ich bin tatsächlich, vielleicht klingt es ein bisschen komisch, aber ich bin tatsächlich sehr dankbar für die Diversität, die ich selber habe. Also dieses Thema, dass man gerade, ich bin in Großbritannien aufgewachsen, aber haben Eltern, die aus Indien kommen, dass ich diese Kultur auch miterlebt habe, beim Großwerden und das auch schätzen gelernt hat, dass es mich auch gemacht hat, dass man quasi, ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich so viele unterschiedliche Kulturen auch kenne und verstehen, dass in mich als Persönlichkeit auch geformt sind, das Positive mitnehme, ob das ein großes, familiäres, buntes, lautes Welt ist in Indien versus dieses, was weiß ich, in Großbritannien, dieses Debattieren, dieses Argumentieren, die man momentan leider im Großteil auch erlebt, fast täglich beim Brexit, aber das sei mal dahingestellt. Also das ist so viele Dinge, die eine prägt und ich bin dankbar, dass ich das alles so quasi erlebt habe und dass es mich geprägt hat, ja.
Ja, spannend. Also ich persönlich bin ja ein Fan auch von der indischen Kultur, weil sie eben so nachhaltig, werthaltig ist und auch mit Demut und mit Dankbarkeit versehen wird. Was gibt es denn so noch vielleicht für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, einen Punkt, wo du sagst, hey, das unterscheidet die indische Kultur von der Kultur, in der du jetzt lebst. Ja. Was ist es denn aus deiner Sicht?
Respekt. Mhm. Also ist wirklich, ich glaube, wenn du sagst dasselbe in Indien, wenn du lernst, wie das ist, mit das Wort Respekt umzugehen, die für ältere Menschen, vor Respekt, dass man irgendwie, wenn man genug zu essen hat, ein schönes Haus hat oder alle diese Dinge. Also auch nicht ganz Dankbarkeit, aber dass man weiß, Respekt ist wirklich etwas, das hochgehangen wird in dieses Kultur, das ich sehr, sehr schätze. Auch wie man mit der Familie auch umgeht und so etwas, das ist etwas, das man wirklich mitnimmt.
Also Respekt, fasse ich mal zusammen. Ja. Mhm. Sehr schön. Mhm. Also. Ja, das ist eine sehr schöne. Jetzt bist du ja, so wie ich dich einschätze und kenne auch so ein Stück weit, bist du ja ein sehr mutiger, nach vorne gehender Mensch und du gehst, glaube ich mal, offen mit Fehlerkultur um. Aber gibt es denn in deinem Leben einen Fehler, den du sagst, Mensch, das ist wirklich ein Fehler gewesen? Und wie unser gemeinsamer Chef, Dr. Burda, für den ich ja auch arbeiten durfte, ja, der hat ja immer die spannende Frage gesagt, Fehlerkultur, ja, gut, aber was lernt man daraus?
Richtig. Also,
ja, ja. Was ist so für dich ein Einschnitt, Fehler, wo du sagst, hey, und ja, was hast du da rausgelernt?
Ja, nein, das ist, da hat er absolut recht. Ich meine, wir leben tagtäglich fast in einer Fehlerkultur, weil man irgendwie sagt, wenn es schnell unterwegs ist und man Dinge ausprobiert und irgendwas nicht funktioniert, dann ist es rein rechnerisch oder schwarz-weiß gesehen ein Fehler. Die Frage ist, wie iteriert man, was macht man demnächst? Das hat viel mit Geschwindigkeit auch zu tun. Also ist es wichtig, dass man Fehler macht und ist wichtig, dass man weitergeht. Und deswegen meinte ich, ist das Thema auch gleichzeitig Resilience, weil wir wollen alle immer Erfolgserlebnisse, aber wie geht man damit um, wenn Dinge nicht so gut laufen? Ja? Mhm. Was ich mir persönlich als, ich weiß nicht, ob ich das ganze Fehler nehmen würde, aber ich würde sagen, ich, dieses ganz am Anfang, was ein Fehler war, ist zu unterschätzen, wenn man eine Familie hat, einen Beruf, wie wichtig es ist, dass man die Dinge in den richtigen Licht rückt und egal wie ehrgeizig man ist und was man beruflich erreichen will, nichts geht über das Familien, das muss man irgendwie so auch, das habe ich auch lernen müssen, dass, wie man mit Zeit umgeht und wie man auch die Prioritäten im Leben setzt. Und rückblickend würde ich sagen, was ich gerne gemacht hätte, ich hätte gerne länger studiert, ich hätte gerne mehr ein bisschen rumprobiert und vielleicht verrückte Dinge im Ausland mal gemacht, bevor man anfängt, so einen richtigen Beruf jahrelang zu machen, weil sobald man drin ist, ist man drin. Das ist es so, gerade wenn man auch zielstrebig unterwegs ist. Und deswegen würde ich jeden Menschen raten, nimm dir die Zeit, verrückte Dinge auszuprobieren. Glaub nicht an das Thema Lebenslauflücken oder was auch immer. Diese Zeit kriegt man theoretisch nicht wieder. Mach es einfach. Also das würde ich rückblickend vielleicht ein bisschen anders machen.
Ja, zum einen deine persönliche Erfahrung und dann warst du ja bei Expertier, da geht es ja um Jungtalente. Ne?
Ja.
Wie seid ihr damit umgegangen? Weil das ist, denke ich, für die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer ja hochspannend. Wie seid ihr wirklich mit Jungtalenten? Ihr habt ja eine Einstiegshürde bei Expertier, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, von 60.000 Euro.
Richtig, ja.
Und wenn da eine Lücke im Lebenslauf war, wie seid ihr damit umgegangen?
Und das muss ich ganz ehrlich sagen, der Gründer und CEO von Expertier, Christian Götzsch, da habe ich eine Menge von ihm gelernt. Und gerade diesen Punkt, wie man mit jungen Leuten umgeht. Also er hat wahnsinnig viel Zeit mit Studenten an der Unis und sehr viele Mentoring- und Coaching-Themen gemacht. Und was wir auch über die Jahre immer wieder gepredigt haben, was wir auch bemerkt haben, ist, gerade die Lebensläufe, die nicht gerade sind, gerade die Lebensläufe, die, sage ich mal, Charakter gezeigt haben, fanden wir oft den spannendsten. Man muss auch in das Hiring ein bisschen auf das Risiko gehen. Ich sage mal, es gibt Hard Facts, was du die Leute beibringen kannst, oder Hard Skills. Mhm. Das ist vielleicht in vielen Punkten nicht das Schwierigste. Mhm. Das wirklich Schwierige ist zu identifizieren, die Persönlichkeiten, also eher dieses Wert zu legen auf das. Und davor ist es egal, was für ein straighter CV ist es. Und da gewinnt man meistens das Team, wenn man gerade so, ich sage mal, Quereinsteiger, gibt jemandem eine Chance und schaut, ob die rennen mit dem Ball. Das sind die besten Hires, die ich jemals gemacht habe. Gerade die Leute, die keine straighten CVs sind. Davon haben wir auch, gerade hier jetzt bei Border, lernen wir auch, dass wenn wir Leute hiren, die sagen, ich habe vorher das und das gemacht, bin nicht zufrieden, würde gerne das machen, das und das kann ich, aber ich war noch nie in den digitalen Bereich. Das sind oft die besten Hires, die wir gemacht haben.
Ja, schön. Ja. Freut mich. Nehme ich natürlich auch für unseren Sohnemann mit, der jetzt gerade vor der großen Entscheidung steht. Und okay. Also ich fasse mal zusammen. Mir hat sehr, sehr viel Freude gemacht, mit dir unsere 7 Fragen zu stellen. Ich sehr persönlich gerne. Nehme mir viele Sachen persönlich für mich mit. Und ja, in der Hoffnung auch draußen die Zuhörerinnen und Zuhörer sind, können sich was rausnehmen mit einer Top-Erfahrungspersönlichkeit, Führungskraft, und möchte mich recht herzlich bedanken fürs Zuhören und freue mich für unsere nächsten 7 Fragen Broadcast. Bis dahin, alles Gute.